Wir lesen zuerst die Verse 9 bis 11. Infolgedessen sind wir auch bestrebt, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind, sei es daheim, sei es nicht daheim. Denn wir müssen alle offenbar gemacht werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder das als Ertrag erhalte, wohin sein Handeln im Leibe führte, sei es gut oder schlecht. Da wir also um die Furcht des Herrn wissen, überzeugen wir Menschen. Gott sind wir aber offenbar gemacht. In diesen Versen beginnt der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief einige Beweggründe zu besprechen für seinen Dienst. Der Apostel ist in Frage gestellt worden. Das kann einem Diener Christi geschehen. Nicht jeder versteht, was gemacht wird, was gesagt wird. Das Denken der Menschen geht von jeher auseinander. Die Geister scheiden sich. Der eine meint es so, der andere denkt anders. Auch in Korinth war das so. Die Meinungen gingen auseinander über diesen Apostel und Propheten Gottes. Viele waren von ihm beeindruckt, als er nach Korinth kam. Viele haben sich bekehrt, Juden sowohl als Heiden. Aber dann kamen andere Einflüsse, aus Jerusalem womöglich, aus Judäa. Solche, die immer noch, zum Teil wenigstens, sich im Alten Testament bewegten, das heißt im Raum des Gesetzes. Nun ist es nicht verkehrt, sich im Alten Testament zu bewegen und auch dort immer wieder zu lesen. Wir sollten die ganze Bibel zu Herzen nehmen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob wir im Lande des Gesetzes leben, unter jenem Regime, oder ob wir im Lande des Evangeliums leben, unter der neuen Herrschaft Jesu Christi. Beides ist ein gewisses Land, das Gott selbst so geschaffen hat. Gott selbst hatte das Gesetz gegeben. Aber der Apostel Paulus erinnert daran, dass das Gesetz nicht das erste gewesen war. Es gab einiges vor dem: Prophetie, Weissagung. Und diese Weissagung sowohl als das Gesetz hat Christus erfüllt. Christus ist also der Höhepunkt der Heilsgeschichte. Aber das war für viele in jener Zeit nicht so schnell deutlich. Und es brauchte einiges. Es gab einige Kämpfe, ein Tauziehen hin und her, bis das alles klar wurde. Mit der Zeit wurde es vielen klar. Dann kamen aber andere Versuchungen, andere Denkweisen aus dem Heidentum, aus dem Griechentum. Aber die Geschichte ist eine, die eigentlich nach der neutestamentlichen Zeit folgt. Jene Einflüsse haben wir bis heute noch nicht ganz überwunden. Aber auch die anderen Einflüsse aus dem Gesetz, aus Israel, auch diese schallen immer noch nach in unserer Zeit. Es ist also gut, wenn wir uns mit diesen Fragen immer wieder beschäftigen. Also, der Apostel Paulus wird nicht ganz verstanden, wenn er das Evangelium der Gnade verkündet. Aber er lässt nicht nach, er predigt Gottes Wort, kommt vielen entgegen nach Möglichkeit. Er hat aber viel zu leiden darunter, auch körperlich. Große Schwierigkeiten erlebt er immer wieder. In diesem zweiten Korintherbrief erzählt er, was ihm Mut macht und was auch seinen Lesern Mut machen kann, wenn sie in ähnliche Schwierigkeiten kommen. Er sagt in Kapitel 1, wenn Gott uns in Schwierigkeiten führt, dann tut er das, um uns zu trösten und uns fähig zu machen, andere zu trösten, ihnen zu helfen. Alles, sagt der Apostel in Kapitel 4, ist euretwegen. In Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 8 widmet er einen geraumen Teil seines Briefes, gerade verschiedenen mutmachenden Aspekten des Evangeliums. In Vers 7 spricht er in Kapitel 5 vom Glauben. Er sagt, wir schauen in die Zukunft im Vertrauen. Dieser Vers ist oft missverstanden worden, als ob das das einzige Wort wäre, das über den Glauben zu sagen wäre. Wir meinen oft, dass dort, wo wir nicht mehr Bescheid wissen, dort glauben wir einfach. Wir wissen es nicht, aber wir glauben es halt. Das Wort Glauben ist in christlichen Kreisen sehr, sehr viel missbraucht worden, missverstanden worden oder nicht verstanden. In einem Studentenkreis vor vielen Jahren, auf einer Freizeit, sagte ich, wir können nur glauben, was wir wissen. Und das stimmt. Zuerst muss ich überzeugt sein, dass etwas stimmt. Ob es Geschichte ist, ob es Gegenwärtiges ist, das man mir deutlich machen will, oder ob es Künftiges sein soll. Ich muss Grund haben, das anzunehmen. Und die Reaktion auf diese Gründe, das nennt die Bibel Glauben. Deshalb bemüht sie sich sehr um Erweise für das, das einen unsichtbaren Gott betrifft, den wir ja nicht mit den fünf Sinnen wahrnehmen können. In Vers 7 sagt der Apostel, wir gehen den Weg Jesus nach, den Weg in die Zukunft, in die Zukunft, von der er hier gesprochen hat, im Zusammenhang. Wir gehen diesen Weg im Glauben und nicht im Schauen. Die zwei stellt er einander gegenüber. Das heißt aber nicht, dass das immer so ist. Der Glaube ist nicht immer etwas, das dem Schauen gegenübersteht, sondern das Schauen kann durchaus zum Glauben führen. Thomas wurde überführt, als er Jesus sah. Er glaubte. Jesus sagt nicht, dass die selig sind, die keine Beweise haben. Das sagt er nicht. Er sagt, selig sind die, die glauben, aber nicht sehen. Aber woraufhin sollen sie glauben? Was ist der Zusammenhang jenes Textes? Der Zusammenhang ist dieser, dass Thomas seinen Kollegen nicht Glauben geschenkt hat. Das war sein Fehler. Sie hatten Grund zu glauben, dass Jesus auferstanden war. Sie hatten ihn gesehen. Thomas war eben nicht dabei gewesen. Thomas hatte keinen Grund, das Zeugnis seiner Kollegen anzuzweifeln. Er war jahrelang zusammen mit Jesus und ihnen gewesen. Und jetzt plötzlich ihr Zeugnis anzuzweifeln, war nicht fair. Jesus sagt, wenn jemand Grund hat zu glauben, dann ist es nicht richtig, dass man diesen Grund anzweifelt, dass man das Zeugnis anzweifelt. Auch wenn wir selbst nicht alle Gründe haben. Aber wir haben genügend Grund, dieser Person Vertrauen zu schenken. Das ist ein sehr interessantes Argument, das Jesus hier gebraucht. Das heißt, wir leben als Menschen nicht nur mit intellektuellen Beweisen, sondern als Personen miteinander. Wir haben es nicht nur mit sachlichen Dingen zu tun, sondern mit lebendigen Menschen, die im Bilde Gottes geschaffen sind. Und zunächst einmal vertrauen wir einander. Wir leben miteinander und haben Grund, einander zu glauben. Wenn wir plötzlich merken, dass es nicht mehr weitergeht, dass jemand uns betrogen hat, dann lernen wir, suspekt zu sein. Das heißt, vorsichtig zu sein. Aber zunächst einmal glaubt man dem anderen. Besonders wenn man eine Zeit lang mit ihm gelebt hat. Und je länger dieses Vertrauen sich bewährt, je stärker darf das Vertrauen sein. Ich muss nicht alles wissen oder alles beweisen können. Das kann der Schüler in der Schule auch nicht. Aber wenn der Lehrer, die Lehrerin vertrauenswürdig ist, dann glaubt der Schüler dem Lehrer und der Lehrerin. Er meint, hier ist eine Person, die sollte es wissen. Und es erfährt auch immer wieder, dass der Lehrer, die Lehrerin recht hat. Und so wächst der Schüler, die Schülerin, im Vertrauen und lernt, was zum Leben gehört zu lernen. Aber es kommt die Zeit, wo der Schüler merkt, der Lehrer hat nicht immer recht. Auch er oder sie muss mal in Frage gestellt werden. Es gibt Lehrer, die machen es sich zur Aufgabe, das Fragen der Kinder zu fördern, in Frage zu stellen. Es kann sehr gefährlich sein. Fragen zu stellen ist gut. In Frage zu stellen ist nicht immer gut. Bevor man in Frage stellt, sollte man schon genügend Grund dafür haben. Aber das als Prinzip zu erheben, ist furchtbar. Und ich muss sagen, unsere intellektuelle Welt, unsere Schulwelt ist verseucht mit dieser Mentalität. Wir haben verlernt zu vertrauen. Und unsere jungen Menschen haben sich abgewandt und wenden sich dem Vergnügen. Das ist die Folge davon. Wir leben in einer anderen Ära, als wir es vor einigen Jahren taten. Ich bin schon viele Jahre in Deutschland. Ich habe einige Generationen des Denkens gleichsam oder der Mentalität erlebt. Die Zeit nach dem Krieg. Dann kam eine andere Zeit. Und heute ist wieder eine andere Zeit. Junge Menschen sollten heute schon vorsichtig sein mit dem, das sie begegnen. Aber kommen wir zurück zum Text. Wenn wir es mit biblischen Wahrheiten zu tun haben, dann haben wir sehr viel Grund zu glauben, dass die Bibel recht hat. Niemand hat je beweisen können, dass sie sich je irgendwo geirrt hätte. Wir haben nicht immer die Möglichkeit, sie zu kontrollieren. Aber wo wir diese Gelegenheit haben, da hat die Bibel sich bewährt. Sie hat immer dort, wo wir die Möglichkeit haben, sie zu kontrollieren, dort hat es sich immer herausgestellt, dass sie die Wahrheit gesprochen hat. Und wenn dem so ist, wenn wir so gute Erfahrungen jetzt schon tausenden von Jahren gemacht haben mit dem Bibelbuch, dann ist es verkehrt, mit einem Infragestellen der Bibel zu begegnen. Jetzt komme ich in die Zukunft hinein. Die Bibel sagt uns etwas über die Zukunft. Und da sage ich mir, ich kenne die Zukunft nicht. Wie soll ich in die Zukunft hineingehen? Paulus gibt zu, die Zukunft sehen wir nicht. Wir schauen sie nicht. Aber wir glauben, was? Was glauben wir? Was jemand, der aufgrund von bereits Erlebtem, was jemand gesagt hat und wir aufgrund des Erlebtens, des mit ihm Erlebten, wir haben Grund zu glauben, dass er die Wahrheit spricht. Das nehmen wir an und gehen daraufhin in die Zukunft hinein. Wenn ich jemanden nach dem Weg frage, und ich habe gute Erfahrungen mit ihm gemacht, dann vertraue ich. Ich gehe in die Zukunft. Ich kenne die Straße nicht. Aber ich versuche es einmal auf dem Wege. Und immer wieder stellt es sich heraus, dass man gut fährt. Manchmal macht man andere Erfahrungen und dann lernt man etwas genauer zu fragen und so weiter. Also der Glaube schaut einmal nach hinten auf Gewesenes, auf Gegebenes und einmal schaut er in die Zukunft und dort sieht er natürlich nicht, aber er vertraut, weil Gott die Zukunft geoffenbart hat. Wir glauben einem Gott, der zuverlässig ist. Aufgrund davon, sagt der Apostel, sind wir jetzt bemüht, diesem Gott zu gefallen. Der Gott, der uns in die Zukunft weist und eine Hoffnung für uns bereitstellt, dem Gott wollen wir gefallen. Ihm wollen wir wohlgefällig sein. Und das ist der erste Beweggrund, den er nennt, für seinen Dienst. Er will Gott wohlgefällig sein und deshalb lebt er so, wie er es tut. Er will Gott wohlgefällig sein. Den Galatern schreibt er, will ich jetzt Menschen gefällig sein oder soll ich Gott gefallen? Den Galatern soll das klar sein, dass Paulus nicht nach der Meinung von Menschen fragt. Er fragt nach der Meinung Gottes. Und wenn Gott gesprochen hat, dann ist das gut für ihn. Er will diesem Gott gefällig sein. Sein Leben soll ihm wohlgefällig sein. Vers 9 sagt er, infolgedessen sind wir auch bestrebt, solche zu sein. Interessante Formulierung. Das heißt, es ist nicht nur im Moment, dass er dem Herrn wohlgefällig sein will, sondern er will solch eine Person sein, immer. Er will solch eine Person sein, die immer dem Herrn wohlgefällig ist. Nicht nur wohlgefallen, ihm Freude machen in irgendeinem Moment, sondern sein ganzes Leben soll ein Leben sein, das dem Herrn wohlgefällig ist. Hier ist Kontinuität als das Thema. Und dieses Thema geht in die Zukunft hinein. Er sagt, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind, sei es daheim, sei es nicht daheim. Dieses Wort daheim hat er in zweierlei Hinsicht gebraucht in den Versen zuvor. Es hängt vom Aspekt ab, wo bin ich jetzt? Er sagt, dort, wo ich mich als Persönlichkeit befinde, dort ist mein Heim, mein Haus, mein Zuhause. Jetzt, wo ich im Körper bin, bin ich hier zu Hause. Und ich bin nicht zu Hause im Himmel. Sein Denken geht immer dorthin, aber er lebt nicht im Himmel, er lebt in dieser Welt, im Körper. Aber wenn er stirbt, dann wird der Körper hier bleiben und er als Persönlichkeit wird in einem anderen Haus sein. Und das wird dann sein Zuhause sein, sein Heim sein. Und gleichzeitig wird er dann von seinem Körper nicht daheim sein, er wird fern sein. Er wird, was den Körper betrifft, im Ausland sein. Der Himmel ist für den Körper Ausland. Heute ist der Himmel für uns Ausland. Wenn wir sterben, übersiedeln wir dorthin. Jetzt, ob ich daheim bin oder nicht daheim, Sie können den Aspekt wählen, Körper oder Himmel, wo immer. Aber ob er hier auf der Erde ist oder im Himmel, er will dem Herrn wohlgefällig sein. Nun, wenn wir unsere Zeit hier auf der Erde betrachten, dann verstehen wir das. Wir wollen heute dem Herrn wohlgefällig sein. Aber Paulus sagt, er will auch an der anderen Stelle dem Herrn wohlgefällig sein. Haben Sie mal darüber nachgedacht, dass Sie im Himmel dem Herrn gefallen wollten? Der Himmel beginnt, das wird er gleich sagen, das heißt die Ewigkeit, beim Eintritt wird ein ja, wir dürfen es ruhig so nennen, ein Gericht stattfinden. Ich komme gleich auf diesen Text. Und an dem Tag soll vieles offenbar werden. Und Paulus will jetzt schon, wünscht sich jetzt schon. Und er lebt dementsprechend, sodass an dem Tage, wo er durchschaut wird und alles, was er getan hat, dass er dann dem Herrn gefällt. Wohl, mein Knecht, du hast wohl getan. Geh ein in deines Herrn Freude. Dieses Wohl dir, das will der Herr, das will Paulus hören. Also, wir wollen uns hier heute darauf einstellen. Die Mentalität bei vielen Christen ist heute eine andere. Sie leben nicht, um dem Herrn wohlgefällig zu sein, sondern sie leben, um sich selbst zu gefallen. Ihre Frage ist nicht, gefällt es dem Herrn, sondern ihre Frage ist, gefällt es mir? Wir sind schon seit vielen Jahren so trainiert. Wir sind so angehalten. Die ganze Reklame um uns her prägt uns und stellt uns ein auf unser Gefühl, auf unsere Wünsche, auf unsere fünf Sinne. Was macht den Augen Freude? Da fahre ich hin zum Urlaub. Nicht wahr? War es schön dort? Und wenn man einander begegnet, dann fragt man, macht es Spaß? War es schön dort? Ja. Wir sind dauernd dabei zu fragen und zu überlegen, macht es mir Spaß oder habe ich Vergnügen daran? Und so weiter. Wir wohnen dort, wo es uns Freude macht. Wir wählen unsere Freunde so, wie es uns passt. Wir gehen in Urlaub, wo es uns passt. Wir wählen die Temperatur im Raum, so wie es uns passt. Und dann streiten wir miteinander, wenn die Wünsche nicht aufeinander, auf einen Nenner zu bringen sind. Denn wir sind so eingestellt, dass mein Wille geschehen soll. Nicht der Wille des anderen und schon gar nicht Gott. Nach dem wird nicht gefragt. Viele Christen fragen gar nicht nach dem Willen Gottes. Die können es sich gar nicht leisten, das Gebet des Apostel Paulus in Kolosser 1, Vers 9 zu beten, dass sie erfüllt wären von der Erkenntnis des Willens Gottes. Oh nein, bitte nicht. Ich möchte nicht zu viel wissen über den Willen Gottes, das könnte schwer werden. Ja, es könnte schwierig werden. Wir haben Angst, den Willen Gottes zu kennen. Wir meinen, Gott würde uns peinigen, würde schwierige Wege mit uns gehen. Das wird er auch tun. Das wird er auch tun. Aber nicht nur. Schon hier in diesem Leben schenkt der Herr sehr viele Freuden. Aber wir sollten uns darauf einstellen, Jesus hat uns nicht gerettet, damit wir es hier auf Erden besser haben. Wenn du nicht Christ bist, und überlegst, ob du Christ werden solltest oder nicht, dann überlege gut. Denn du hast jetzt vielleicht ein besseres Leben, als du dann haben wirst. Die Frage ist aber, was kommt nach diesem Leben? Im Vergleich mit jener Welt ist diese Welt begrenzt. Das Leben ist begrenzt. Jakobus sagt, das ist wie eine Wolke, die verschwindet und dann ist weg. 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 Kommt nie mehr zurück. Kennen Sie Menschen, die gestorben sind? Die kommen nie mehr zurück. Die sind von dieser Welt verschwunden. Die haben nie eine Gelegenheit, noch einmal ihr Leben zu leben. Nur einmal lebt man. Und wenn man in diesem Zeitraum sich nicht vorbereitet auf die Ewigkeit, dann wird es ein furchtbares Erwachen sein. Ein furchtbares Erwachen. Paulus sagt, ich richte mich hier ein auf die Ewigkeit. Und Christen müssen damit rechnen, dass sie in diesem Leben Schwierigkeiten haben. Wer gottselig leben will, der wird Verfolgung erleben. Paulus sagt, ohne Aufhören, Kapitel 4, überall, ohne Aufhören, begegnet mir Tod auf Schritt und Tritt. Immer wieder Verzicht, immer wieder Kürzung, immer wieder Nachteile. Aber alles euretwegen, schreibt daran die Gründer. Mich beschneidet der Herr, damit ich mehr Frucht trage, die ihr genießen dürft. Wir sind nicht hier für uns selbst. Wir sind hier für den Herrn und der Herr will uns gebrauchen, um anderen Menschen zu helfen. Er gebraucht uns, um anderen Menschen zum Segen zu sein. Und was Paulus dabei motiviert, ist das, was der Herr für ihn getan hat und das, was ihm begegnen wird, wenn er diesen Leib verlassen muss. An dem Tage will er dem Herrn wohlgefällig sein. Den nächsten Beweggrund haben wir im nächsten Vers, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar gemacht werden. Das ist der Beweggrund. Wir rechnen damit, dass wir offenbar werden. Heute können wir verheimlichen. Paulus sagt in Kapitel 4, ich bemühe mich, so zu leben, dass ich transparent bin. Durchschaubar, lauter. Jeder von uns hat sein Privatleben und es geziemt sich nicht, alles über jeden zu wissen. Wenn das aber gestattet wäre, wenn das nicht ohne weiteres Unannehmlichkeiten bereiten würde, was unsere Sensibilität betrifft, wenn es nur die Moral beträfe, dann müssten wir es uns leisten, in alle Schränke hineinschauen zu lassen, in jede Tasche, in jede Ecke meines Innenlebens. Und dann ist die Frage, habe ich da einiges zu verbergen vor anderen? Wird das Gewissen irgendwo bei diesem Überlegen tangiert, das heißt berührt, getroffen? Habe ich ein reines Gewissen? Das ist die Grundfrage. Paulus sagt, eines Tages kommt alles ans Licht. Jesus hat das schon gesagt. Was heute in Ecken geflüstert wird, das wird eines Tages auf den Dächern proklamiert werden. Jeder darf es wissen. Denken wir einmal darüber nach. Mein Privatleben wird eines Tages offenbar. Vor allem vor dem Herrn. Wenn dem so ist, überlegt Paulus, dann will ich hier entsprechend leben. Dann will ich hier schon dem Herrn offenbar sein. Der Herr soll jetzt schon hineinschauen, denn er ist ja für mich gestorben und er bietet mir Vergebung an. Und dann will ich diese Vergebung schnell annehmen, damit nicht an jenem Tag schmutzige Wäsche auf der himmlischen Leine zu sehen ist. Alles wird offenbar gemacht. Was sagt er darüber? Wir müssen alle offenbar gemacht werden. Niemand kann sich verstecken. Jeder wird dort erscheinen. Vor dem Richterstuhl Christi, hier haben wir ein Sprachproblem. Es gibt Lehrer der Schrift, ernste Bibelleser, die sagen, Moment einmal, hier sollte Preisrichterstuhl stehen. Vielleicht. Aber das Griechische erfordert das nicht. Der griechische Text ist hier sehr, sehr einfach. Bema, eine Stufe, eine kleine Erhöhung, zunächst einmal. Das heißt, vom Wort aus haben wir keinen Grund, mit Preisrichterstuhl zu übersetzen. Aber vom Zusammenhang her, von der Geschichte einmal und vom biblischen Text her, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Preisrichterstuhl wäre eine Möglichkeit. Doch was sagt Paulus? Was wird dort geschehen an dieser Stufe oder an diesem Stuhl, bei dieser Erhöhung? Was wird dort geschehen? Nun einmal ist es ein Stuhl Christi, eine Erhöhung, auf der Christus sich befindet. Mein Herr, mein Erlöser. Und alles wird offenbar gemacht werden. Und er sagt, damit jeder das als Ertrag, als Frucht. Im Frühjahr wird gesät, im Herbst kommt der Ertrag. Wie viel hat man gesät? Wie viel erntet man? Man zieht ab und das ist der Ertrag, das ist der Gewinn. Ja. Jetzt haben wir gesät in dieser Welt und eines Tages wird gezählt. Was ist der Ertrag? Denn wir bringen Frucht. Paulus sagt, ob es gut ist oder schlecht ist. Ob es gutes Korn ist oder ob es Unkraut ist.
Teilt wird. Und das ist Gericht. Das ist, was ein Gericht tut. Es erwägt die verschiedenen Zeugnisse, die hervorgebracht werden. Der eine sagt, das geschah, der andere sagt, das geschah. Jetzt prüft man, was stimmt nicht. Und jetzt kommt die Beurteilung. Und der Richter fällt ein Urteil. Das ist Gerichtsverfahren. Und auch das wird es geben für uns alle. Ob wir Kinder Gottes sind oder nicht. Nicht am selben Tag. Aber wir werden an diesem Richterstuhl Christi erscheinen. Und alles, was wir gemacht haben, wird dort offenbar gemacht. Und es wird beurteilt werden. Was habe ich hier gemacht? Wird es sich gelohnt haben, für dich einmal geboren worden zu sein, hier auf diesem Planeten gelebt zu haben? Wird sich das gelohnt haben? Wirst du einen Unterschied gemacht haben in der Geschichte der Menschheit? Oder bist du noch eine Wolke, die da scheint auf dem Horizont und dann verschwindet sie und niemand weiß davon? Was weiß Gott über dein Leben? Wir werden alle offenbar gemacht vor dem Richterstuhl Christi, vor ihm und vor anderen, damit jeder das als Ertrag erhalte, wohin sein Handeln im Leibe führte. Unser Handeln führt irgendwohin. Alles, was du heute gemacht hast, das führt irgendwohin. Es ist wie ein Steinchen, das ins Wasser geworfen wird und Wellen schlägt. Alles, was ich tue, ist Ursache, dass auf das eine Wirkung folgt. Nichts bleibt ohne Auswirkung, nichts. Jeder Blick, jedes Wort, jede Bewegung, alles schlägt Wellen irgendwohin. Sie wissen nicht, wer sie heute beobachtet hat. In meiner ersten Evangelisation in Deutschland, das war 1955, oder war es 54? In der Zeit. Da kam ein Mann in den Gottesdienst, in die Abendversammlung. Ich wusste nicht von ihm. Aber als die Versammlung vorbei war, beendet war, kam ein baptistischer Bruder mit noch einem jungen Mann.
Und dieser junge Mann war zum ersten Mal in einer Evangelisation und hatte zum ersten Mal im Leben das Evangelium gehört. Er war deutsch. Er lebte an einem Ort, wo es Christen gab. Aber er war so isoliert. Er kam aus einem Freidenkerkreis und war abgeschirmt vom Evangelium. Hat es nie gehört. Wir sprachen 2 Stunden lang miteinander. Er kam zum Glauben. Aber was hatte ihn bewogen, zur Versammlung zu kommen? Nicht dieser baptistische Bruder. Der kam mit ihm nach dem Gottesdienst zu mir. Aber wie kam er in den Gottesdienst, in diese Versammlung? Es lebte ein Mann in seinem Haus. Es war ein ein Haus mit mehreren Wohnungen. Und es war dort ein Mann, den er beobachtete über eine gewisse Zeit. Offenbar muss der Mann Christ gewesen sein. Und dann hat er erfahren von einer Evangelisation, die in der Stadt, im Ort gehalten wurde. Ich weiß nicht, ob er beobachtete, dass er dahin ging. Auf jeden Fall, das Leben dieses Mannes hatte ihn bewogen, an diesem Abend zu dieser Versammlung zu kommen. Der Mann wird das nicht gewusst haben, nehme ich an, dass er beobachtet wurde. Aber welchen Lohn wird er bekommen eines Tages, wenn wir dort vor dem Richterstuhl erscheinen? Er hat dazu beigetragen, dass jemand den Herrn Jesus fand. Also alles, was wir machen, schlägt Wellen, hat eine Frucht, einen Ertrag, dem wir eines Tages begegnen werden, wenn wir vor Jesus stehen, und wir werden diesen Ertrag erhalten. Das motiviert. Das ist nicht der einzige Beweggrund, aber es ist einer von vielen Beweggründen, dem Herrn Jesus in aller Treue nachzufolgen und ihm zu dienen. Dritter Beweggrund, Vers 11. Da wir also um die Furcht des Herrn wissen, überzeugen wir Menschen, Gott sind wir aber offenbar gemacht. Da wir also um die Furcht des Herrn wissen, weißt du, wenn ich einmal so persönlich werden darf, um die Furcht des Herrn, wissen wir darum? Oder sind wir nicht überzeugt, dass der Herr zu fürchten ist? Viele Christen sind nicht davon überzeugt. Sie wissen das nicht. Und sie leben in Unwissenheit über den Ernst Gottes und den Ernst der Heiligen Schrift. Paulus sagt, wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Schnell kommt jemand mit 1. Johannes und sagt, Furcht ist nicht in der Angst, Angst ist nicht in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe. Wobei Johannes dort eher an Angst denkt, als an das alttestamentliche Wort Furcht. Aber lassen wir den Vers stehen. In der Liebe? Nein, nicht in der Liebe. Aber die Liebe ist nicht alles. Die Liebe ist nicht meine einzige Aufgabe dem Herrn gegenüber. Die Liebe ist eine Reaktion auf meinen Herrn, aber nicht die einzige. Warum ist der Herr zu fürchten? Paulus sagt in Vers 11, da wir also, das heißt, wir haben immer noch Vers 10 im Ohr. Paulus denkt an diese Begegnung mit dem Herrn eines Tages. Und er sagt sich, also, das kann ein ernster Tag werden. Der Tag kann ihm hier schon Furcht einjagen. So, liebt er nicht den Herrn? Oh ja. Aber Paulus ist nicht vollkommen. Paulus kennt nicht nur Liebe. Paulus kennt andere Bewegungen in seinem Innern, in seinem Gemüt. Paulus sagt, ich brenne, wenn ich an das Verhalten von manchen Christen denke. Er könnte zornig werden. Ich weiß nicht, wie oft er die Grenzen zum fleischlichen Zorn überschreitet. Hat er sie überschritten, als er sich mit Barnabas auseinandersetzte? Das wissen wir nicht. Paulus scheint mehr im Recht gewesen zu sein als Barnabas. Aber darum geht es ja letztlich auch nicht nur, sondern um die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen. Die Schrift schweigt darüber. Sie muss das nicht alles erläutern. Sie hat schon sehr viel darüber gesagt, wie wir einander begegnen sollen an anderen Stellen. Und wir können uns denken, was da geschehen sein mag.
Wenn Paulus sich versündigt hat, wird er den Barnabas um Vergebung gebeten haben. Das ist klar. Also, ob er gesündigt hat oder nicht, ist jetzt nicht von großem Belang. Das ist ausgeräumt, wenn es da war. Aber die Gefahr war da, von der weiß Paulus. Er weiß von der Gefahr, einen anderen zu richten, ihn klein zu machen. Er weiß um den Hochmut. Jesus weiß das auch und deshalb schickt er ihm einen Pfahl im Fleisch, damit er sich nicht überhebe. Die Gefahr war da. Paulus war nicht ohne Versuchungen zu Sünde. Und er weiß, wenn er nicht vollkommen ist in der Liebe, ist der Herr wirklich zu fürchten. Und weil niemand von uns vollkommen in der Liebe ist, brauchen wir diese Furcht. Sie ist gesund. Wir müssen wissen um den Gott, dessen Eigentum wir sind. Wissen wir zum Beispiel, dass wir seine leibeigenen Knechte sind, Sklaven. Dass wir kein Recht haben, über uns zu verfügen. Dass wir kein Recht haben, eigene Wahl, eine eigene Entscheidung zu treffen. Wissen wir, dass es keine Grauzonen gibt. Keine neutralen Dinge. Keine Adiaphora. Die gibt es nicht. Entweder ist es gut oder ist es böse. Gott hat uns nicht Freiräume gegeben, in welchen wir selbst entscheiden dürfen. Alles ist sein Wille oder ist es nicht sein Wille? Ja, aber muss ich den Herrn fragen, was für Socken ich morgen anziehe? Weißt du nicht den Willen Gottes darüber? Wenn du nicht den Willen Gottes darüber weißt, dann frage ihn. Denn es ist nicht von ungefähr, was für Socken wir tragen. Ich will mich nicht darüber verbreiten. Aber das ist keine Frage, die ich übersehen darf. Das ist nur ein Beispiel. Jede Frage im Leben ist vom Willen Gottes abgedeckt. Es gibt nichts, das nicht mit dem Willen Gottes zu tun hätte. Paulus wagt es sogar zu sagen, ob wir essen oder trinken oder was immer wir tun, es soll zur Ehre des Herrn getan werden. Den Kolossern schreibt er, alles was ihr tut, in Wort oder in Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus. Das heißt, ich darf nichts unternehmen, es sei denn ich sagen kann, der Herr hat mich geschickt, dieses zu tun. Alles. Ist es nicht klar, meine lieben Freunde, dass wir etwas von der Furcht Gottes verloren haben? Ich wurde von einem Jugendleiter vor einigen Wochen gebeten, über die Furcht Gottes zu sprechen im Jugendkreis. Ich hätte es gern getan, aber ich habe noch nie besonders über dieses Thema gearbeitet. Und ich stand unter Zeitdruck und dann habe ich ein anderes Thema genommen, das etwas verwandt war, nämlich es hatte mit dem Ernst des Wortes Gottes zu tun. Und das ging also schon in diese Richtung. Aber Christen, die etwas älter sind, die merken den Drift, die Tendenz unserer Zeit. Und sie ist nicht positiv. Vieles, dass wir im Volk an Ehrfurcht hatten, vor Gott, vor göttlichen Dingen, vor dem Heiligen, vor älteren Leuten, vor dem weiblichen Geschlecht und so weiter. Vieles ist verloren gegangen. Und wir haben Schwielen in unserem inneren Denken, in unserem Gemüt, in unserem Empfinden. Wir empfinden nichts mehr. Wir sind stumpfsinnig geworden durch diese Einflüsse. Und wir Christen leben in dieser Welt. Und viel zu viel von der Welt färbt sich ab bei uns. Wir brauchen neue Sensibilität, Feinfühligkeit, Epheser 4 gegen Ende des Kapitels. Werdet feinfühlig, sagt der Apostel, sensibel, schnell zum Empfinden. An Israel sagt Gott durch Hesekiel: Ich werde euch ein neues Herz geben, das steinerne Herz werde ich aus euch nehmen, und ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt, ein Herz, das fühlen kann, das für Gott sensibel ist, das empfindlich ist für das, was ihm gefällt oder nicht gefällt, das sensibel ist für seine Gebote. Er sagt dann anschließend, das steht in Hesekiel 36, und ihr werdet in meinen Recht, in meinen Satzungen wandeln. Erst dann kann man das, wenn man die rechte Ehrfurcht hat vor Gott. Diese Ehrfurcht brauchen wir. Paulus sagt sogar, dass die Frauen sich vor den Männern fürchten sollten. Da steht nicht nur Respekt. Paulus gebraucht das Wort Furcht. Aber das kennen wir nicht mehr. Uns ist vieles abhanden gekommen. Wir tun, als ob jeder von uns das Recht hätte, zu urteilen. Nach dem, was ich immer wieder erfahre, in Gesprächen und so weiter, auch heute wieder, bin ich so mitgerissen, mitgenommen. Dann gehe ich am liebsten hinaus und bete: O Herr, gib deinem Volk wieder Sensibilität. Mach uns doch empfindlich füreinander. Schenk uns doch, Herr, die Gnade, einander zu begegnen mit Respekt, mit Verständnis. Aber wir fahren über die Wünsche voneinander hinweg, wie ein Auto mit den Rädern, und alles kommt um die Räder. So benehmen wir uns manchmal. Keine Sensibilität vom Herrn her für die Empfindungen, für das Denken eines anderen. Können Sie sich hineinversetzen in die Gefühle Ihres Gegenübers? Wen immer Gott in Ihr Leben geführt hat, sei es die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder, die Nachbarn, Geschäftskollegen und so weiter, wer immer Ihnen begegnet, mit wem Sie es zu tun haben, können Sie sich hineinversetzen in seine Gefühle? Versuchen Sie das überhaupt. Versuchen Sie einmal zu erfahren, warum spricht er jetzt so? Warum kommt das aus seinem Munde? Nicht gleich reagieren, zunächst einmal abwarten. Langsam zum Zorn, langsam zur Aufregung. Ruhig bleiben, ruhig Blut. Und einmal abwarten, vielleicht hat es seinen Grund. Es ist nicht richtig, was er macht. Aber zunächst einmal abwarten. Alles dieses wird eines Tages offenbar. Paulus sagt: Ich habe gelernt, den Herrn zu fürchten. Es wird alles dort offenbar werden. Aber nicht nur ich habe Grund, den Herrn zu fürchten. Besonderen Grund, den Herrn zu fürchten, haben verlorene Menschen. Und auch das weiß Paulus. Denn er hat ja immerhin gesagt: Wir müssen alle offenbar werden. Alle. Wir alle handeln mit unserem Leib, und dieses geht irgendwo hin. Nicht nur gläubige Menschen, auch verlorene Menschen. Alles, was sie tun, ist Saat, und das werden sie ernten. Petrus sagt: Wenn das Gericht am Hause des Herrn beginnen soll, wo bleiben die, die dabei sind, verloren zu gehen? Wo werden die enden? Denken wir jetzt auch an die einmal. Die haben wirklich Grund, den Herrn zu fürchten. Kein Unbekehrter hat Grund zum Lachen. Es ist fast zynisch, ironisch, wenn ein Unbekehrter froh ist. Er geht in die Hölle. Und er lacht hier unterwegs? Das passt nicht zusammen. Aber er ist blind dafür. Da wird bis in die Nacht gefeiert und getrunken und wird gelacht und geschwatzt, und die Zeit wird vertrieben. Verschwenderisch. Aber eines Tages kommt das Erwachen, Und wir wissen das. Und weil wir wissen, dass der Herr von ihnen zu fürchten ist, überführen wir Menschen. Paulus dient also dem Herrn, verbreitet das Zeugnis des Evangeliums, weil er Grund hat, den Herrn ernst zu nehmen, und weil verlorene Menschen Grund haben, den Herrn ernst zu nehmen. Und weil er besser weiß, was ihnen begegnet, als sie es wissen, sagt er es ihnen, damit sie nicht dorthin kommen, wo sie nicht hinkommen sollten. Er spricht einmal, schreibt an die thessalonischen Christen, meine Volksgenossen verfolgen uns. Sie sind uns ein Hindernis. Dabei wollen wir den Menschen sagen, dass sie gerettet werden dürfen. Und sie hindern uns, dass jene Leute gerettet werden. Darum geht es. Wollen wir uns nicht aufhalten lassen? Wollen wir alles dem Herrn hingeben und nur für ihn da sein? Einen weiteren, ja, ein Ende von Vers 11 hat er noch ein Wort zu sagen. Ich hoffe aber auch in eurem, nein, in der Mitte von Vers 11, Entschuldigung. Gott sind wir aber offenbar gemacht. Gott sind wir offenbar gemacht. Das ist für ihn ein tröstliches Wort. Einerseits weiß er, den Herrn zu fürchten. Andererseits weiß er aber auch, wenn alles aufgeräumt ist, dann braucht er nicht Angst zu haben vor jenem Tag, vor dem Richterstuhl Christi. Und er kann ruhig, gelassen, in Frieden dem Tag entgegengehen und hier treu sein Zeugnis ausrichten. Gott bin ich offenbar. Silas, mein Mitarbeiter, kann das sagen. Timotheus, mein Mitarbeiter, kann das sagen. Das können wir vor euch bezeugen, Korinther. Gott sind wir heute schon offenbar. Was heute ans Licht gebracht wird, das muss morgen nicht ans Licht gebracht werden. Das ist bedeckt durch das Blut Jesu Christi. Verschwunden. Dabei bleibt aber immer ein gewisser Ernst. Ja? Wachs zu Wachsamkeit werden wir angehalten. Und dann sagt er weiter in Vers 11, ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar gemacht worden zu sein. Euren, weil die Mehrzahl da ist. Er hat es mit vielen Korinthern zu tun. Also im Gewissen eines jeden hofft er, dass er ihnen offenbar ist. Das heißt, er hofft, dass ihr Gewissen ihnen keinen Anlass gibt, Paulus zu richten. Zwei Studentinnen, mit denen ich studierte, befanden sich unterwegs an einem Abend, so wurde mir erzählt. Und sie kamen wohl etwas spät nach Hause, es war wohl eine Vorschrift da, wie wann sie zurück sein sollten. Und die eine erinnert die andere daran. Und dann sagt die andere, dein Gewissen plagt mich. Ja. Warum richten wir einander? Warum machen wir einander Vorwürfe? Wir haben alle dasselbe Gewissen. Es ist nicht gleich geprägt. Aber im Grunde ist es dasselbe. Gott hat uns alle ein Gewissen gegeben. Und wenn wir ehrlich sind, geben wir zu, dass die 10 Gebote hier sich widerspiegeln. Wenigstens 9, vielleicht nicht der Sabbat, aber doch die anderen Gebote, die spiegeln sich wieder in unserem Gewissen. Und aufgrund dieses Gewissens, das wir allgemein haben, urteilen wir immer wieder die Handlungen, das Vorgehen anderer um uns her. Ein kleines Beispiel, C.S. Lewis gebraucht es. Die Engländer sind an dieser Stelle sehr sensibel. Wenn der Schlange, wenn jemand Schlange steht, dann darf niemand aus der Reihe tanzen und nach vorn gehen. Aber wenn jemand das tät, ja, eine Schlange hat sich gebildet und jemand geht nach vorne von selbst, dann wird alles ein bisschen unruhig, nicht wahr? Hat er jetzt ein Recht dazu? Hat er irgendwie eine andere Visitenkarte bei sich? Oder aufgrund wovon macht er das? Und früher oder später meldet sich jemand in der Schlange, nicht wahr? Oh, Moment einmal, hier bitte nach hinten anstehen, ja? Das ist unser Gerechtigkeitssinn. Jeder weiß, jeder in der Schlange, auch der, der da aus der Reihe tanzt, jeder weiß, es gehört sich, eine gewisse Priorität gehört sich da. Es wäre ungerecht, wenn man sich anders verhalten sollte. Und Paulus hofft, dass wenn die Korinther ehrlich sind, ihr Gewissen jetzt richtig gebrauchen, dass bei ihnen sich nichts, wenn sie Paulus beobachten, dass in ihrem Gewissen nichts sich meldet, an irgendeiner Stelle, wo Paulus das Gesetz Gottes oder die Sittlichkeit Gottes übertreten hätte. Er hat sich richtig verhalten. Er war korrekt in seinem ganzen Verhalten. Was haben wir hier? Zusammen mit Vers 12 haben wir hier ein sehr interessantes Motiv, einen Beweggrund für den Dienst. Mit diesem möchte ich schließen. Denn wir empfehlen nicht wieder uns selbst, sondern geben euch Anlass, von uns zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Es gab einige Menschen offenbar in Korinth, die eher auf das Äußere schauten. Aber Paulus sagt, das ist nicht maßgebend, das Äußere. Das Innere, das Herz ist maßgebend. Was sind meine Beweggründe? Wie stehe ich zu Jesus Christus und so weiter? Und von innen her strahlt etwas aus durch das Äußere hindurch, das andere dann sehen können.